Und ich habe dann gesagt, pass auf, spiel so. Und so, und er hat es dann mit dem Chapman Stick gespielt und hat es dann mit Schnörkeln noch versehen. Also es war fantastisch.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Du bist mein Verlust und mein Gewinn. Du bist mein Ende, du bist mein Beginn. Ich weiß, dass ich dir total verfallen bin. In meinem Leben führst du die Regie, du bist mein Motor und meine Energie. Doch das, was du gibst, das kriegt man nur geliehen. Du bist der Stoff, aus dem meine Träume sind. Du bist mein Anfang, du bist mein Ruin. Du bist mein Gift und meine Medizin. Du bist wie Kokain. Kokain kriegt dich nicht mehr aus dem Sinn. Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat oder öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast eine Legende der Rockmusik, vielleicht so etwas wie der Iggy Pop von Graz oder heute von Ilz. Ein Mann mit vielen Facetten, klaren Meinungen, demnächst sogar Tango-König vom Künigelberg. Boris Bukowski, danke fürs Kommen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Fangen wir mal mit der unmittelbaren Zukunft an. Es gibt zwei Leute, bei denen ich nie drauf gekommen wäre, dass sie bei Dancing Stars mitmachen. Die großartige Schauspielerin Grete Thiesl und Mr. Boris Bukowski. Wie kam es dazu und sind wir uns einig, dass der junge Bukowski das lachend abgesagt hätte?
Ich bin angerufen worden, ganz einfach. Hab mir allerdings in den letzten Jahren, ist mir schon mal durch den Sinn gegangen, es kann sein, dass die mal anrufen und so, würdest du es machen oder nicht? Und ich habe aus mehreren Gründen dann gewusst gleich, ja, das mache ich. Und zwar, erstens einmal, ich bewege mich gern. Und es ist für mich eine Ehren, trotzdem, obwohl ich mich gern und oft bewege, ich mache schon in den letzten 20, 25 Jahren sicher 5 Stunden in der Woche irgendwas, von Ausdauertraining, Mountainbikefahren, Gymnastik, ein bisschen Muskeltraining und so. Aber mindestens 21 Stunden pro Woche und das 13 Wochen, also maximal, sie hauen mich früher aus.
Wir gehen einmal davon aus, dass du das gewinnen wirst, bitte.
Also das sind dann, wie viel, 270 Stunden oder so in 3 Monaten. Das ist schon sehr eine sehr sportliche Herausforderung, aber die reizt mich, sie anzugehen und zu bestehen. Das ist das eine. Zum anderen mache ich gern so Unerwartetes, was jetzt irgendwie daherkommt. Wenn man so auf einer Schiene fährt und nie nach rechts und links abbiegt, dann wird das Leben echt fad und bringt keine Überraschungen. Und deswegen habe ich so in den letzten Jahren immer gern etwas unternommen, was nicht gerade am Wegesrand liegt, wie Fallschirmspringen aus 4.300 Meter Höhe mit 70 oder Stand-up-Paddeln im Winter. Und da haben wir gedacht, das ist wahrscheinlich, Dancing Stars ist wahrscheinlich das exotischste Abenteuer von denen. Und irgendwie reizt es mich.
Du bist aber kein passionierter Tänzer, davon können
überhaupt wir nicht, ja. Ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Meine Frau hat mir vor 2 Jahren versucht, ein Weihnachtsgeschenk zu geben mit einem Tanzkurs für sie, für uns beide. Und was war denn da? Tanzschuhe. Ich habe dankend abgelehnt, weil es ist noch einmal eine Geschichte, ob es das jetzt einfach so machst, weil das jetzt im Moment das Spannendste ist, was du dir vorstellen kannst. Aber als Contest hat es noch einmal eine andere Ebene.
Jetzt müssen wir mal kurz in die ganz frühen Jahre zurück. Wieso Boris und nicht Fritz?
Ich habe, wie meine Tochter geboren worden ist, mir so ein Buch gekauft mit den Namen, Vornamen und ihren Bedeutungen. Und damals war mein Künstlername schon Boris, Fritz heiße ich bürgerlich. Und da stand dann drin, in diesem Vornamenbuch, dass anscheinend Fritz der Friedreiche sich in Boris der Kämpfer benannt hat, ohne damals noch zu wissen, was das bedeutet.
Sehr spannend, ja. Du, Markus Mörth hat einen sehr schönen Film über dich und deine Karriere gemacht. Darin gibt es den charmanten Part, wie du zu Weihnachten, du hast ja schon gerade früher von einem anderen Weihnachtsgeschenk erzählt, auf jeden Fall als, glaube ich, 15-Jähriger bekommst du zu Weihnachten ein Schlagzeug. Und man kann ruhig sagen, das war der Startpunkt der Karriere. Magst du die Geschichte kurz noch einmal erzählen?
Ja, gern. Es war so, ich habe mir ein Schlagzeug gewünscht und meine Mutter hat mir schon viele Wochen vor Weihnachten gesagt, dass sich das nicht ausgehen wird. Sie, erstens gibt's nichts und zweitens einmal haben sie das Geld nicht dafür und das wird's nicht sein. Und ich habe immer noch gehofft drauf und Weihnachten ist gekommen und es gab Geschenke, die üblichen halt so Kleider und Bücher und so Sachen. Aber kein Schlagzeug. Und zu den Highlights eines 15-Jährigen, mir als 15-Jährigen hat es damals gezählt, dass ich das Auto meines Vaters aus 5 Meter Entfernung in die Garage fahren darf. Und nach der Bescherung gibt mir mein Vater den Schlüssel, bitte, wenn du den Wagen noch in die Garage führst. Und ich gehe nach draußen in wunderschöner Winterabend, Vollmond, die Sterne glitzern, das Eis und der Schnee glitzern und wie ich ans Auto trete, sehe ich, dass da hinten auch etwas glitzert und da war tatsächlich ein Schlagzeug drin. Das war schon ziemlich krass. Es ist dann was Eigenartiges passiert, damals so kurz nach dem Krieg gab es nichts an Instrumenten zu kaufen. Und wenn überhaupt, hat man vielleicht was Übertragenes irgendwo gekriegt. Und meine Eltern haben es tatsächlich geschafft, sowas zu erstehen. Und so 2 Wochen nach Weihnachten hat eine Band bei mir angerufen, die sie gedacht hat, inzwischen weiß er eh, dass das nichts für ihn ist, kannst du es uns verkaufen? Ich habe gesagt, nein, das gebe ich nicht her. 10 Tage später haben sie noch einmal angerufen und gesagt, ob ich ihnen das Schlagzeug verkaufe. Da habe ich gesagt, nein, ich würde es nicht verkaufen. Dann sind sie umgeschwenkt auf eine andere Taktik. Sie haben mich gefragt, ob ich bei ihnen als Schlagzeuger einsteigen will. Und das habe ich dann gemacht.
Also das war eigentlich der Einstieg in das ganze Metier, muss man
so
sagen.
So ist es. Sozusagen, eigentlich wollten sie ja nur mein Schlagzeug engagieren, aber ich wurde als Part of the Game mit übernommen.
Aber du hast es irgendwie offensichtlich geschafft und du warst meines Erachtens dann einer der besseren, vielleicht sogar einer der besten Schlagzeuger des Landes. Wieso dann der Switch zum Singen?
Ich habe schon gesehen, dass ich vielleicht das eine oder andere Talent dazu habe. Ich war ziemlich explosiv, wenn ich mir heute so anhöre, wie ich damals gespielt habe, und boom, das hat eine Power. Das hat eine jugendliche Urgewalt und so. Das war schon geil. Irgendwann habe ich mir überlegt, ich würde eigentlich gern singen. Und wir haben tatsächlich dann einen Plattenvertrag gekriegt und sind ins Studio. Also zuerst haben wir mal einen Single-Plattenvertrag gehabt, das war noch nicht so herausragend, aber dann haben wir tatsächlich einen LP-Vertrag bekommen.
Das war jetzt schon Magic dann.
Ja, das war Magic. Und da waren wir dann in einem der besten Münchner Studios und mussten und haben in 3 Etappen dieses Album aufgenommen und mussten dazwischen immer wieder nach Wien zum Chef der Plattenfirma, um zu berichten, was wir mit ihrem Geld bis jetzt gemacht haben. Und wir mussten total schnell sein und total Spaß haben und das möglichst schnell draufgleichen, weil wir hatten nur ein Budget von damals, ich glaube, 100.000 Schilling.
Eh viel Geld, aber ein Studiotag kostet halt viel, ne?
So ist es. Und bei der zweiten Session in München haben wir dann alle Playbacks schon eingespielt gehabt, also das Instrumentale. Nur 3 Nummern waren noch nicht besungen und wir haben für diese Session aber nur mehr eine Studiostunde gebucht gehabt, dann sind die nächsten schon gekommen. Und der Sänger hat diese 3 Nummern sie eigentlich gar nicht so drauf geschafft gehabt und wir haben gesagt, das geht ja nie aus, in einer Stunde kannst du 3 Nummern singen, das ist unmöglich. Und zufällig waren diese 3 Songs von mir und ich habe gesagt, du, ich kenne die in- und auswendig viel besser als unser Sänger, und ich singe die schnell First Take drauf. Wir können nicht Playbacks vorspielen der Plattenfirma, da können sie gar nichts darunter vorstellen, wie die Nummer geht. Ich singe das schnell drauf. Dann bei der Berichterstattung in Wien sagt der Chef der Plattenfirma, der hat uns gar nicht so genau kennt, aber da singen doch 2 verschiedene Leute. Der eine ist der wirkliche Sänger, der andere hat es nur schnell notiert, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Aha. Also, aber mir gefällt der Ausdruck von dem, der diese 3 Nummern singt, besser als der von dem, der die anderen singt. Ich will, dass der das ganze Album singt. Und das war ich. Und zufällig war es damals so, dass wir in der Band eigentlich alle Studenten waren, bis auf unseren Sänger. Und wir sind alle von den Eltern gesponsert gewesen. Und der Sänger hat nicht gewusst, wovon er überleben soll. Und wir wollten aber eigentlich Profis werden, das sehr professionell angehen. Und er hat ein paar Wochen davor das Angebot der 2. bekanntesten steirischen Band bekommen, dort für sie zu singen und sie zahlen ihm einen Monatslohn. Und wir haben gesagt, wow, jetzt stehen wir irgendwie vor dem ersten Album und jetzt müssen wir den ziehen lassen oder was, das geht nicht, unmöglich. Und wir haben gesagt, na, wir zahlen ihm das auch. Wir haben zwar keine Ahnung gehabt, wovon wir das zahlen hätten sollen, aber wir haben jetzt mal gesagt, es bleibt uns gar nichts anderes über, als den jetzt zu halten. Und diese Ansage des Plattenchefs hat 2 Probleme gelöst, sozusagen. Der Plattenchef wollte mich als Sänger haben und der andere Sänger hat den Job annehmen können, wo er überleben konnte. Es war dann natürlich schon sehr strange, weil der andere hat eine wunderbare Stimme gehabt. Das war Günther Diemischl von Nachmals.
Kennt man irgendwie her.
SDS.
Aber er hat es auch überlebt eigentlich, also den Karriereknick, den hat er ganz gut weggesteckt. Ne?
Den hat er ganz ganz gut wegstecken können.
Es ist schon lustig, wenn man denkt, dass womöglich dann SDS gar nie ins Leben gerufen worden wäre.
Ja.
Ne?
Ja.
Man muss vielleicht für unsere Haubendacher Stammhörerinnen und Stammhörer sagen, ihr hört vielleicht da heute das eine oder andere Auto vorbeirauschen. Wir sind nämlich in einem der wunderschönsten Gasthäuser der Stadt, beim Walter Schmidt im Gasthaus Kreiner, das ja leider so als Gasthaus nicht mehr offen hat. Danke an den Walter, dass wir da sein dürfen. Ist eine großartige Geschichte. Und damit würde ich jetzt zur zweiten Frage kommen, die auch so ein, oder zur nächsten Frage kommen, die auch ein bisschen was mit Veränderung zu tun hat. In deinem Fall finde ich das sehr spannend, wenn man sich die alten Fotos anschaut, die Videos anschaut. Du hast eigentlich alle paar Jahre komplett anders ausgeschaut. Während viele von deinen Kollegen erkennt man, so den Diemischl und den Schiffkowitz, die kann man schon irgendwie erkennen. Bei dir war, ich weiß nicht, alle 3 Jahre ein totaler Stilwechsel von den langen Haaren, dann irgendwie eben schon diese Billy Idol-artige Frisur und so. War das Absicht oder ist das in deiner Natur oder wie?
Also erstens einmal bin ich jetzt nicht ein großer Nostalgiker. auch von dem, was ich höre, das, was ich vorgestern interessant gefunden habe, habe ich mir vorgestern sehr interessiert angehört und heute höre ich mir das an, was ich heute interessant finde. Selbstverständlich gibt es zeitlose Sachen, die immer geil bleiben. Aber ich lebe eigentlich in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Und wenn ich, und man verändert sich ja und die Welt verändert sich, alles verändert sich. Und dementsprechend geht man darauf ein. Und also lange Haare ist jetzt nicht eine Lebensphilosophie von mir. Das ist nur eine
das
optische.
War halt damals notwendig eigentlich.
Ja, notwendig, es hat uns gut gefallen. Wir haben es nicht als, gemacht, um eine Not zu wenden, aber wir haben das für cool gefunden. Es hat auch in die Zeit total gepasst. Schon deswegen, in der Nachkriegsgeneration, in der ich aufgewachsen bin, mussten wir einmal alles, was unsere Vorväter so gemacht haben, einmal in Frage stellen. Und da gab es so einiges, was in Frage zu stellen war. Und auch so diese Autoritätsgehabe, dass man jetzt irgendwem gehorchen soll oder was, das ist irgendwie da. Nachdem, wir haben ja das Glück gehabt, dass unsere Vorväter unfassbar gescheitert sind. Und da war es natürlich relativ einfach zu sagen, also diese Scheiße war ja ganz furchtbar und die stellen wir jetzt einmal sofort total in Frage und wir geben nicht klein bei und wir lassen uns nicht mehr alles sagen, wie unsere Väter und Großväter noch gemacht haben. Und es ist ja durchaus gut für einen jungen, heranwachsenden Menschen gegen etwas sein zu können, wo man sehr viel Argumente dafür hat, das in Frage zu stellen.
Darf ich da vielleicht kurz einsetzen? Ich habe mir vorgenommen, wir machen sowieso nicht zu viel Vergangenheit. Zwei, drei Fragen habe ich vielleicht noch, die nach hinten gewendet sind, ein paar, die definitiv nach vorne gehen. Aber ich habe eine, da versuche ich eigentlich diese 100.000 Mal gestellte EU-Studentenfrage eher zu vermeiden, weil ich glaube, die haben wir jetzt alle schon gehört, die kann man auf YouTube nachschauen.
Klar, ja.
Ich habe sie zumindest ein bisschen abgewandelt. Du hast eben 68, wo alle herumrevoltiert haben, noch ganz brav an der Uni EU studiert, brav, du hast schon eine Zeit gebraucht. Und du hast gesagt, du wolltest damals eigentlich Linksanwalt werden, weil dein Vater Rechtsanwalt war, was ein schöner Satz ist. Aber ist da mehr als ein Scherz dahinter, hinterm Rechtsanwalt? Wie waren die Kriegsjahre für die Bukowskis ganz kurz?
Mein Vater war Nazi, okay, wie fast alle. Und er war sogar Ortsgruppenleiter in einer burgenländischen Kleinstadt und hat da anscheinend Gefallen gefunden an dieser bizarren Ideologie, an dieser schrecklichen. Und irgendwann, relativ spät, hat er eigentlich erst gemerkt, was da wirklich abläuft. Und zwar, das muss, ich schätze mal, erst 44 gewesen sein. Da hat er den Befehl von oben bekommen, alle Juden des Ortes müssen morgen früh um 5 gepackt und zum Abtransport bereitstehen. Und da gab es 3 Judenfamilien im Ort, die er natürlich gekannt hat. Das war Güssing, 3000 Einwohner damals, glaube ich, und da kennt jeder jeden. Und mein Vater hat gesagt, na, das macht er nicht. Und die haben gesagt, ja, sie haben das zu machen. Ich habe gesagt, nein, das kann er nicht machen, das geht nicht. Dann haben sie sofort des Amtes enthoben und haben ihn, er war damals, ich schätze, 55 oder was, haben sie ihn an die Normandie-Front abkommandiert. Also, er war damals Hauptmann. Kleiner Hauptmann, schon alt für einen Hauptmann. Mhm. Und es ist ihm Gott sei Dank dort nichts passiert. Wie der Krieg aus war, haben gewusst, haben die Engländer, die Steiermark besetzt haben, natürlich erfahren, wer er war, und haben ihn 2 Jahre in Untersuchungshaft eingesperrt und befragt, und es ist aber nichts rausgekommen. Also er hat Gott sei Dank keine persönlichen Ekeleiden begangen oder was. Dann haben sie ihn wieder ausgelassen. Er konnte mit mir, so oft ich gefragt habe, nie über dieses Thema sprechen. Er ist immer ausgewichen. Er hat aber allerdings kaum, also er hat mich nie zu indoktrinieren versucht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, seine politische Welt ist komplett zerbrochen. Er hat nie möglich gehalten, was da nachher alles zutage getreten ist. Ich habe mit meinem ältesten Halbbruder, wir haben nur den Vater gemeinsam, der dann Diplomat und Botschafter war, manchmal gesprochen, habe gesagt, wie war denn das möglich? Ich meine, unser Vater ist irgendwie so ein überzeugter Anhänger eines Rechtsstaates und so. Wie kann denn der in das hineinverfallen? Und mein Bruder hat gesagt, ja, wahrscheinlich war er ziemlich naiv. Es war ein bisschen für einen auch so behütet und so streng erzogenen Menschen wie ihn eine vielleicht eine Befreiung, so wie in einer Burschenschaft irgendwie kühn zu denken oder was weiß ich was. Ich kann es nicht nachvollziehen. Er war schon ein bisschen ein Rassist, glaube ich, weil er hat klassische Musik geliebt und war Geiger und hat auch selber komponiert und war Konzertmeister des Fürstenfelder Stadtorchesters. Und weil er klassische Musik geliebt hat, aber gleichzeitig anerkennen musste, was Genies wie Mendelssohn oder da gab es ja ist nicht viele berühmte jüdische Komponisten, da hat er immer gesagt, großartig, dieser Saujud. Also sehr strange irgendwie, es war für mich sehr seltsam.
Das heißt aber, dass er natürlich deine Musik jetzt auch nicht gerade extra vergöttert hat.
Ne? Nein, er hat mir des Öfteren so zu verstehen gegeben, dass das ein billiges Klumpert ist. Und wenn mir da irgendwas gefallen hat im Radio, hat er gesagt, naja, wenn du mir eine Gitarre in die Hand gibst, ich kann zwar nicht Gitarre spielen, aber wenn du mir eine Gitarre in die Hand gibst, dann höre ich mir das 3-mal an und spiele das nach. Ich habe gesagt, das schaue ich mir an. Und dann habe ich es ihm auf dem Tonband aufgenommen gehabt und er hat die Gitarre, die er eigentlich nicht gelernt hat und nicht, aber mit der Geige hat es halt ein bisschen zu tun. Ist zwar ganz anders gestimmt, aber er hat sich 3-mal angehört und hat mir das dann nachgespielt. Aber ich musste dann schon Kontra geben, sozusagen. Für mich war dann, weil er Geiger war, ziemlich bald alles, was mit Geige zu tun hat, einmal komplett out und so. Wie halt ein junger Mensch das so tun muss, um sich vom Vater zu emanzipieren.
Deswegen finde ich es ja tatsächlich lustig, dass du Jus fertig studiert hast, weil ich habe es zum Beispiel dann einfach in der Mitte sein lassen. Ich komme aus einer Juristenfamilie und im Übrigen halt ein Teil meiner Family ist aus Ilz, wo du ja auch herkommst.
Da schon her.
Und die waren leider auch Nazis teilweise, gell? Aha. Also so.
Das waren fast alle.
Ja. Ja, das war schon auch eine Gegend, wo das offensichtlich sehr populär war. Ich würde jetzt einen gewaltigen Sprung machen von den 40er Jahren in die 90er. Zitat von deiner Website 1990. Gold für 100 Stunden am Tag. Platin wird knapp verfehlt. Boris Bukowski verbringt wegen Nikotinexzesses eine Nacht in der Intensivstation. Am nächsten Morgen gegen Revier entlassen, fährt er zu seinem ersten Trabrennen in die Wiener Kreau und wird Dritter. Das hat mir keiner in den 1000 Interviews, die ich angeschaut habe, über dich erzählt. Wie Kreau, Trabrennen, Dritter?
Ich bin als Promi sozusagen gefragt worden, ob ich da mit tun will. Die wollten ein bisschen mehr Publikum haben und in den Zeitungen sein und überhaupt das Trabrennen ein bisschen höher bringen. in der Wahrnehmung.
Aber das kann man ja nicht einfach, oder? Da setzt man sich ja nicht eine und dann geht das schon.
Also, ich bin zwar dreimal zum Training gekommen, da fährt man dann in einen Wagerl, nicht in einen Salki. Man sitzt in einem Wagerl und lernt einmal überhaupt mit einem Pferd umzugehen. Und du musst einmal hingehen und ich habe mir schon gedacht, als Kind habe ich mich war ich totaler Katzenfan und so und habe gesehen, wie man mit einem Tier umgehen muss. Du darfst nicht hingreifen oder irgendwie blöd, sondern musst total sensibel warten, bis das Tier sich vielleicht selber nähern möchte. Und bei Pferden musst du halt ganz langsam hin, das sind sehr schreckhafte Tiere, und musst sie einmal beruhigen und so, müssen sie dir an deinen Geruch gewöhnen und so, da muss man sich sehr sensibel nähern. Und ich bin nur dreimal mit dem Wagerl dann gefahren und habe überhaupt mal gelernt, Zügel zu behandeln, zu benutzen und so. Viel mehr habe ich nicht können, ich habe nichts. Ich kann mich erinnern, dann sind wir am dritten Tag sind wir an einem Baum vorbeigefahren, der zwei Tage vorher noch gestanden ist. Das Pferd ist fast wahnsinnig geworden. Das ist total ausgebrochen und der Baum ist nicht mehr da. Also die sind total sensibel. Und ich habe es irgendwie beim Rennen, also das, ich habe ja nichts gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt davon. Du sitzt sozusagen in einem fragilen Salki, die Beine in die Bügel gestemmt und holst die am Zügel fest. Und du siehst, vor dir ist eigentlich nur ein riesiger Arsch, sonst nichts. Und du siehst kaum drüber, was da möglicherweise vorhin so los ist. Wäre ja nicht uninteressant zu wissen und so. Und schaust halt, ob du vorbeisiehst und so. Aber mein Pferd hat alles gewusst. Da gibt's ja so ein Auto, das hat so Flügeln und und man trabt ganz langsam hinter dem Auto her und dann fährt es ziemlich rasch davon. Und mein Pferd ist angegast und hat sich mit der Nase an diese Flügel hingepresst und hat Stoff gegeben ohne Ende. Und ich habe dann gewusst, ich muss nur schauen, wir waren ziemlich weit außen in der Bahn. Ich muss jetzt den anderen schon langsam den Weg abschneiden, damit wir vorn bleiben, bis wir an die nächste Haarnadelkurve kommen. Und mein Pferd hat das perfekt gemacht und wir haben von zwei Runden, dauert das Rennen, haben wir eineinhalb Runden geführt. Ja, da gibt's das. Ist ja arg, oder? Aber mein Pferd hat das alles total gecheckt. Und dann in der Kurve. Und auf einmal versucht die Marie-Christine Giuliani, die ist mit Pferden aufgewachsen, versucht mich innen zu überholen. Und ich habe schon gesehen, ja, die presst sich da jetzt durch, aber überhaupt kein Platz ist. Da sind auch so Stangen und so manchmal, wenn die da ankommt. Und irgendwie hat sie es mit eigentlich ziemlicher Brutalität so schon mal halb auf meine Höhe geschafft. Und ich sehe, dass sie gerade dabei ist, mit dem rechten Rad des Salkis den linken Hinterfuß von meinem Pferd zu rasieren. Und da habe ich gedacht, Alter, so genau will ich es jetzt auch wieder nicht wissen. Okay, ich weiche aus.
Dritter Platz ist auch okay.
Ja, und dann ist noch einer durchgeschlupft und dann sind wir nur Dritter geworden.
Aber das hat zu keiner Überlegung geführt, jetzt tatsächlich öfter Trabrennen zu bestreiten. Nein,
nicht unbedingt.
Aber es ist schon lustig, weil du probierst wirklich viele Sachen aus. Du hast es schon gesagt, vom Fallschirmspringen bis zum Schauspielen. Und das aber dann eigentlich, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, eigentlich auch nur einmal wirklich beim Peter Batzak noch dazu. Das ist ja nicht der schlechteste gewesen. Aber eigentlich war das immer dann doch das Singen, das Musikmachen.
Ja.
Und keine Schauspielkarriere ernsthaft.
Es hat sich dann auch nichts mehr getan. Okay. Und zwar, ich bin davor mal gefragt worden vom Reinhold Schwabinitzky, ob ich für Ilona und Kurti die Hauptrollen spiele. Ich habe mir das nicht zugetraut vorher. Und das hat dann der Hanno Böschl gespielt. Hervorragend.
Das ist ja keine schlechte Schauspielung, muss man sagen. Ne?
Und beim Film mit dem Peter Batzak, ich habe das sehr gern gespielt, Es war eine ZDF-Produktion und nach 11 Tagen Drehzeit, insgesamt habe ich glaube ich 21 Tage gedreht, ist der Redakteur vom ZDF gekommen und zufällig hat der Patzak einen Tag später mich zur Seite genommen und hat gesagt, du, ich habe mir gerade die ersten Schnittbilder angeschaut, du spielst wunderbar, aber deine Stimme ist zu leise. Sag ich, zu leise? Ich meine, da gibt es da einen Techniker, oder? Man, ja, ging nicht. Leider, ich muss dich synchronisieren. Dann habe ich mir gedacht, also das kommt mir jetzt ein bisschen sehr komisch vor. Und zwar zu Beginn, wie wir das mal durchbesprochen haben, das Drehbuch, habe ich gesagt, du, es gibt drei Hauptdarsteller. Sophie Renoir, die Urenkelin von Auguste und Enkelin von Jean Renoir, die spricht sowieso Französisch, wird sowieso synchronisiert. Und der dritte im Bund ist ein Tiroler, der eigentlich fast immer Hochdeutsch, der kann kein Wienerisch. Sage ich, was sprechen wir? Sprechen wir Wienerisch? Weil im Drehbuch steht das so drin. Ja, ja, Wienerisch, Wienerisch. Er dachte, gerade nachdem der ZDF-Redakteur da ist und der wahrscheinlich sagt, ich verstehe kein Wort davon, was spricht der? Gerade dann kommt er drauf, dass er mich synchronisieren muss. Alter, das ist ein linker Herd. Und dadurch ist auch nichts mehr gekommen.
Okay. Wer hat die dann synchronisiert? Weißt du das?
Ja, warte mal, wer war denn das? Fuchsberger, glaube ich. Der Sohn vom Fuchsberger.
Ah, okay.
Glaube ich.
Na, das tut weh, vor allem wenn man Sänger ist.
der nimmt mich als einen der Hauptdarsteller und dann nimmt er mir die Stimme weg. Ist irgendwie strange.
So, jetzt habe ich eine Illustrierten-Frage und dann eine BWLer-Frage. Wir fangen einmal mit der Brigitte-Frage quasi an. Brigitte würde sagen, Herr Bukowski, Sie schauen eigentlich fitter aus als, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Du hast schon gesagt, du machst recht viel Sport. Gelebt hast du sicher nicht immer wie ein Sportmönch. Man sieht dich dann schon ab und zu einmal auch mit einem Gläschen Wein. Jetzt frage ich auch aus Eigeninteresse, du bist 75 Jahre und schaust wirklich blendend aus. Wie machst du das jetzt? Ist das wirklich dann nur der Sport oder ist das mehr?
Ich glaube, dass Sport einen wesentlichen Beitrag davon hat. Ich weiß einfach, ich fühle mich viel besser. Ich muss das machen. Schlafen tue ich immer schon schlecht und denke mir, wenn ich keinen Sport mache, schlafe ich noch schlechter. Das ist eins der Hauptdinge. Aber natürlich auch, dass ich mein ganzes Leben mehr oder weniger fast immer das machen habe können, was ich am liebsten mache. Weil ich sehe sozusagen Menschen, die leider, wenn sie jung sind, nicht diszipliniert genug sind, um sich wirklich den Beruf zu erlernen, den sie wirklich gern hätten. Das ist also überliefert von unseren Vorfahren sozusagen, ist eigentlich überliefert, ein Beruf ist eigentlich nichts, was man gern macht. Der muss wehtun, du gehst hin und arbeitest den Stramm ab und freist dich, schaust jeden Tag 100 Mal auf die Uhr, wann die scheiß Maloche vorbei ist. Ich habe das nicht gemacht, Gott sei Dank, aber viele haben die Möglichkeit nicht, sowas zu machen, was sie wirklich gern machen.
So, jetzt kommt die BWLer-Frage. Du lebst seit Jahrzehnten von der Musik, nehme ich mal an, primär. Reichen da im Prinzip dann 3 bis 4 große Hits, damit man quasi mit den Tantiemen immer was reinkriegt? Also ich weiß, dass halt von Opus zum Beispiel, dass da natürlich immer ein bisschen was daher plätschert, wenn in Neuseeland irgendeiner das Radio quasi hochfährt. Ist es das in Wahrheit oder musst du dann halt immer irgendwas produzieren, irgendwas tun, damit sich das ausgeht?
Bei mir war es so, dass ich über Zeit lang recht gut verdient habe und dann war das Interesse an mir irgendwann erloschen und dann hat mich fast niemand mehr gespielt. Ich kann sagen, manchmal habe ich gutes Geld verdient und manchmal nicht. Aber erstens, wenn ich zurückdenke, wie ging es mir persönlich vom Gefühl her von der Lebensfreude her, dann deckt sich das nicht. Es ist nicht so, dass mir deswegen sehr gut gegangen ist, weil ich gutes Geld verdient habe, und dann ging es mir schlecht, weil ich wenig verdient habe. Das ist das eine. Ich hänge so an der Kohle. Es ist schon klar, wenn man sich jetzt Sorgen machen muss, ob man ein Dach über dem Kopf hat, und ich war nie hungrig und habe diese Sorge auch nie gehabt mit einem Dach über dem Kopf. Es ging immer. Ich habe halt immer auch live gespielt. Und es war manchmal sehr dürr. Ich kann mich erinnern, ich wollte aber live spielen, aber wenn da unterm Strich manchmal kaum was rausgeschaut hat. In den letzten mehreren Jahren hat mir, ich habe immer geschaut, dass ich irgendwas finde, was ich gern mache, und das Anekdotenbuch habe ich zum Beispiel gern gemacht. Mit diesen Anekdoten aus meinem Musikerleben, aber auch private, habe ich dann im Duo Auftritte gehabt, in kleinen Kulturclubs und Kleinkunstbühnen. Das mache ich heute immer noch gern. Und das geht, jetzt geht gerade seit Beginn von Corona, ist das gerade so steil angestiegen. Es sind also nicht mehr maximal 100 Leute in den Clubs, sondern es waren dann zu Beginn von Corona 350, und heuer habe ich auch schon vor 500 im Duo gespielt. Da in der Brücke ist es relativ klein, und ich müsste lügen, wenn ich sage, ein Argument auch für Dancing Stars ist, dass ich mehr Interesse kriege für die Musik, die ich selber mache.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die doppelte Verneinung bei mir angekommen ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du die Popularität eigentlich dort nicht. War das ungefähr die? Oder,
nein,
oder schaut nichts, wenn.
Nein, es bringt mir neue Hörer, okay, ja, glaube ich. Ja. Wenn ich ein paar Wochen hintereinander Primetime im Fernsehen bin.
Vor allem, klar. Wir glauben ja, dass der Boris das mindestens bis ins Finale schaffen wird. Das ist ein zacher Kerl, lass dich da nicht so schnell runterkriegen. Weil du schon gesagt hast, Kohle. Es gibt auf der 2017er Platte, denke ich, den wirklich coolen Song mit Money. Ist das auf der 2017er, oder?
Ja.
Und die Platte ist generell sehr lässig. Täuscht mir mein Eindruck, dass die trotzdem ein bisschen untergegangen ist in der Wahrnehmung?
Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich untergegangen ist. Ja, also sie war irrsinnig teuer in der Produktion. Ich habe da nichts gescheut. Ich dachte, ich mache das wirklich so, wie sie sein soll. Die hat dann wirklich enorm gekostet. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ich glaube 70.000 Euro. Mhm. Und da sind die Preiskosten noch gar nicht dabei und so. Aber sie hat ihre Kosten eingespült.
Okay, dann
aber
ist er nicht so.
Sie hat jetzt nicht einen Gewinn abgeworfen, und ich bin nicht im Radio gespielt worden.
Was blöd ist, weil die Songs eigentlich schon gegangen wären, definitiv. Ich weiß schon, dass Ö3 halt dann eine Zeit lang keine Lust mehr gehabt hat, aber da waren mehrere Songs drauf, die definitiv funktioniert hätten. Gar keine Frage.
Ich glaube das auch. Und bei mir war es im Laufe meines Musikerlebens oft, dass ein Song, dem ich was zutraut habe, zuerst einmal nicht funktioniert hat. Wie Kokain, nie im Radio gespielt, bei Magic, Fritze mit der Spritze, kaum im Radio gespielt. Dann ein Song, der schon zu mir gehört, aber an der Grenze zum Kitsch war.
Trag meine Liebe,
nein,
wie einen Mann.
Der nicht, sondern Fandango.
Ja.
Und ich glaube, dass ich eine Idee gehabt habe, wie ich den vom Kitsch ein bisschen befreien kann. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich einmal gut als Arrangeur. Und zwar, ich habe gewusst, ich werde es im Münchner Studio von Kurt Kress machen, von dem großartigen Schlagzeuger. Und ich habe mit Kurti telefoniert und habe gesagt, eigentlich hätte ich gern mit dir zusammen noch so einen Weltkapazunder am Bass, weil Das sind die wichtigsten Instrumente. Wenn das hinhaut, dann rennt die Nummer. Und er hat gesagt, ja, wer schwebt dir da vor? Ich habe gesagt, vorschweben kann man sich vieles lassen. Ich träume jetzt mal laut Tony Levin von der Peter Gabriel Band, der den Sledgehammer Bass entworfen hat. Achso, der Tony, ja, mit dem habe ich vor 2 Wochen gespielt. Willst du seine Nummer haben? Echt? Den kann ich anrufen in New York? Ja, ja, ruf ihn an. Aber ich gebe dir einen Tipp. Aus Gewerkschaftsgründen ist es in Amerika ein Muss, dass bei jeder Studio-Session ein Arrangeur dabei sein muss. Deshalb sind die amerikanischen Studiomusiker gewöhnt, dass sie gesagt kriegen, was sie spielen sollen. Was? Der Tony Levin wird mich fragen, was er am Bass spielen soll? Scheiße, aha. Und dann habe ich aber noch 2 Monate Zeit gehabt. Und ich bin tagelang, wochenlang gesessen und habe gedacht, was kann ich dem anbieten? Ich lasse ihn zuerst mal, aber wenn er, sagen wir, in 20, 30 Minuten noch keine Idee hat, dann traue ich mich vielleicht mit meiner Idee kommen. Und Fandango ist schon sehr schnulzig, ist aber die zweitmeist gespielte Nummer meiner Karriere. Und ich, normalerweise begleitest du einen 6/8-Takt am Bass mit Bumm, Bumm, Bumm. Und da schlafen da die Füße ein bei der Nummer. Und auch Tony Levin hat mal so begonnen, das ist wirklich das Neulegendste bei einem 6/8. Und ich habe gesagt, na, es handelt von südländischem Lebensgefühl. Den Titel habe ich von Whiter Shade of Pale, We Skip the Lights, Fandango, Turning Cartwheels Cross the Floor. Was heißt das? We Skip the Lights, wir sind über die Lichter drüber gesprungen, Fandango. Fandango ist ein spanischer Tanz oder eine Musikart. Also kann ich mir das nur so vorstellen, was weiß ich, überschäumend. Und mein Song handelt eben entweder um überschäumend oder gar nicht. Dann lass bleiben, wenn du keinen Bock drauf hast. Und dementsprechend muss man diese Lebensfreude spüren können. Und ich habe dann gesagt, pass auf, spiel so. Und so, und er hat es dann mit dem Chapman Stick gespielt und hat es dann mit Schnörkeln noch versehen. Also es war fantastisch.
So, also es ist so, man findet so viel über den Boris Bukowski im Netz und ja, das ist auch schon eine lange Karriere. Also ich hätte sicher 3 Stunden Podcast machen können, wird sich leider nicht ganz ausgehen. Deswegen kommen wir schön langsam ins Finale. Und das Finale bei uns schaut immer so aus, dass es quasi kurze Entscheidungsfragen gibt. Wir nennen das quasi Word-Rap. Und da musst du jetzt leider durch, da müssen alle durch. Ui. Letztlich, Ambros oder Danzer?
Ambros.
Wow, das ist schnell gegangen. Zur Gegenwart, Wander- oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Geht der Zicke-Zack, Graz oder Wien?
Kann ich nicht sagen, mag ich beides inzwischen sehr gern.
Da habe ich mir nur gedacht, wieso bist du eigentlich nach Wien? Der ganze Community ist ja dann doch eher in Graz.
Ja, aber damals war so, alle Plattenfirmen, alle wichtigen Medien, alles, die besten Musiker waren fast alle aus Wien. Und deswegen bin ich, heute wäre das relativ wurscht, wo du örtlich bist.
Insofern passt die nächste Frage gut, Graz oder Wien, Wölsch oder Veltliner?
Beides sehr gern.
Okay.
Ich wohne in Stammersdorf, ein Weindorf, und da gibt es von beiden.
Was ist für dich als gebürtiger Oststeirer dann letztlich geiler, Wiener Stadthalle oder Hauptplatz Fürstenfeld?
Ich habe ein einziges Mal in der Stadthalle gespielt, sie aber nicht voll bekommen. wenn du das Equipment hast, dort eine Riesenbühne gestalten zu können, ist es total geil. Aber Hauptplatz Fürstenfeld finde ich auch total geil.
Okay. Bestes Lokal deines Lebens, Ska in Graz oder U4 in Wien? Ich frage deswegen, weil ich die im Ska immer wieder gesehen habe.
Ska.
Okay. Lieber 100 werden oder doch noch einmal Nummer 1 in den heimischen Charts?
Also wie heute wäre, ist nicht die Frage. Ich möchte es nur nicht im Rollstuhl erleben. Also Nummer 1 zu werden, ist jetzt nicht so mein Drang. Ich muss nicht everybody's darling sein. Es genügt mir, wenn Leute, von denen ich glaube, dass sie einen guten Geschmack haben, reinhören. Man muss bei meinen Sachen, ja, bei World Rap, da passt das jetzt nicht, wenn ich so lange
drüber tirilliere. Ja, das kann schon sein. So viel Zeit haben wir schon noch.
Wollte nur sagen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Bei meinen Sachen muss man, hast du gesagt.
Ja, bei meinen Sachen, muss man sich Zeit nehmen. Das ist also nicht etwas, wo du reinhörst und sagst, life is life. Das geht jetzt entweder sofort eine oder gar nicht. Bei meine Sachen musst du 5-mal, 6-mal, 8-mal, 10-mal hören. Und ein deutscher Verleger, der mit mir mal gearbeitet hat, der Hage Hein, hat mal gesagt, beim ersten, zweiten, dritten Mal sagt man, das ist irgendwie komisch. Beim 10. Mal sagt man, genau so muss das sein. Da bin ich aber jetzt nicht sicher, ob er die Arrangements meint. Ich glaube, ich kann hin und wieder gute Nummern schreiben, aber punkto Arrangement träume ich immer davon, dass irgendwer das besser kann. Und weil du gerade früher gesagt hast, von meinem letzten Album ist die eine oder andere Nummer im Bach runtergegangen, ohne viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich habe von Printmedien sehr tolle Kritiken gekriegt, aber auch zum Beispiel vom Sebo Adam, Produzent vom Bilderbuch und von anderen. Und ich überlege mir jetzt gerade, so wie das in der Vergangenheit war, dass ein Song erst beim 2. Mal funktioniert hat, welche Leute könnten den einen oder anderen Song der letzten 20 Jahre, der unter seinem Wert gelaufen ist, besser arrangieren als ich. Und der Sebo Adam überlegt bis nächste Woche, weil er steht total auf Kunst ist Leben, unter anderem. Der Lukas Hillebrand, Produzent von Julian Le Play und vielen anderen, macht gerade fix Tanz mit mir, bis die Musik aufhört zu spielen. Und über einen dritten sage ich noch nichts, der ist 20 Jahre alt. Wir überlegen mal, ob wir da das noch in besserem Gewand wirken lassen kann.
So, letzte Frage, mein Lieber. Es ist immer dieselbe Frage. Rot oder schwarz?
Beides. Ich stehe auf knalliges Rot. Meine Lieblingsblume ist eine ziegelrote Anthurie und ich kleide mich fast immer in schwarz. Das steht mir einfach am besten.
So, jetzt wünschen wir dem Boris Bukowski mal wirklich viel Erfolg bei Dancing Stars. Ich bin sicher, du kommst da weit und ich glaube, das wird cool werden. Wir werden uns das tatsächlich alle anschauen, versprich ich. Ich danke mal dem Walter Schmid vom Greiner, dass wir da sein haben dürfen. Ich danke den Herren von Sostegisch, die den Podcast produzieren. Ich danke der Ulla Kurika für unser Intro und ich danke vor allem den Hörerinnen und Hörern fürs Dranbleiben. Der Boris Bukowski wird hoffentlich da im Herbst und Winter dann sicher da, also zumindest nach der Sendung, live da und dort zu sehen sein. Eine Geschichte, die man sich unbedingt anhören sollte. Danke, Boris.
Danke für die Einladung.
Und einen schönen Tag noch, ihr da draußen.
Ebenfalls.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.